Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Regierungs- oder vielleicht sogar Staatskrise in Österreich wegen der Ibiza-Affäre erschüttert das Nachbarland und befeuert neu die Debatte über Rechtspopulisten und die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Ob die Europawahl ihnen weiteren Auftrieb gibt, wissen wir noch nicht. Sie könnte und viele hoffen das natürlich auch zu einem Fanal für eine gemeinsame Werteordnung oder für Solidarität in Bezug auf die Idee Europa werden. Wenn nicht der Brexit als Dauerstörfeuer aus Großbritannien täglich vorführte, wie Volkswille, Parteipolitik und vernünftiges politisches Handeln auseinanderdriften. Gründe genug, einen Mann zu beidem zu befragen, der mit seinen Thesen zu Europa und mit seiner Haltung gegenüber Österreich nie hinterm Berg gehalten hat, der Schriftsteller Robert Menasse. Für seinen EU-Roman Die Hauptstadt wurde er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und für ein Zitat, das er in eben diesem Roman Walter Hallstein zur Abschaffung der Nationen als der europäischen Idee in den Mund legte, wurde er sehr kritisiert. Die Frage, ob es in diesen Tagen an Visionen für eine europäische Zukunft fehlt, wird uns sicher auch beschäftigen. Zunächst aber, Robert Menasse, müssen wir nach Österreich schauen. Haben Sie in der vergangenen Woche etwas neu über den Rechtspopulismus gelernt? Oder was macht diesen Skandal um das Strache-Video für Sie aus?
Für mich war bei der ganzen Geschichte eines besonders auffällig, dass der Begriff Rechtspopulismus zum Synonym geworden ist, zum verharmlosenden Synonym für Rechtsextremismus und Neofaschismus. Auf einmal sind nur die Freiheitlichen, deren Parteiobmann und Vizekanzler sich besonders ungeschickt angestellt hat, wie man in diesem Video sieht, plötzlich sind die Rechtspopulisten und die scheinen jetzt einen Einbruch an Glaubwürdigkeit und Wählerzustimmung zu haben. Aber die Rechtspopulisten sind in Wirklichkeit die Parteien der Mitte, die Kanzlerpartei. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz ist doch mitschuldig, weil er hat ja dieser Politik und dieser Korruption Tür und Tor geöffnet. Die Freiheitliche Partei hat ja genug Unsinn durchgesetzt in der bisherigen Regierungsarbeit. Und trotzdem, und es verwundert mich jeden Tag und jede Stunde aufs Neue, trotzdem wird der Schuldige als Garant für Stabilität gesehen, ja, als Garant einer Vernunftpolitik und es geht jetzt nur mehr darum, dass man eine Übergangsregierung bilden muss bis zu den vorgezogenen Parlamentswahlen. Und das finde ich extrem unbefriedigend. Der Rechtspopulismus ist nicht abgestraft worden, sondern nur seine besonders extreme und seine besonders dumme Form.
Die Erfahrungen mit der FPÖ sind ja zahlreiche und werden jetzt auch immer wieder zitiert. Hat Kurz die Freiheitlichen salonfähig gemacht, wie es jetzt immer heißt?
Das sind die schon die längste Zeit gewesen. Niemand in Österreich kann über irgendetwas erstaunt gewesen sein im Zusammenhang mit der Politik der Freiheitlichen und ihrer definitiven Selbstentlarvung jetzt durch das Ibiza-Video. Meine erste Reaktion, als ich das Video gesehen habe, und darüber habe ich mich auch mit Freunden und Bekannten verständigt und die alle haben dasselbe gesagt, meine erste Reaktion war, warum wundert mich das nicht?
Mhm. Warum wundert Sie das nicht?
Weil es genau so war oder genau so ist, wie wir uns das immer vorgestellt haben, weil es genau das gezeigt hat, was man in der politischen Praxis dieser Partei ja Tag aus Tag ein sehen konnte, weil es genau das gezeigt hat, was auch mit dem täglichen Einzelfall, den diese Partei produziert hat, irgendwie übereinstimmt. Es war ja nicht so, dass, wie soll ich sagen, wirkliche Saubermänner eingestanden haben für eine Reformpolitik, eine vernünftige, plötzlich als kleine Gauner entlarvt worden wären. Wir haben ja das ja jeden Tag gesehen. Nur, dass es so schön abgefilmt wurde, das hat noch gefehlt. Aber erstaunlich war das nicht. Erstaunt war ich, wie gesagt, nur darüber, dass die Öffentlichkeit zwar sich erst in vielfältigsten Mutmaßungen über die Zukunft und den Ausgang der nächsten Wahl und so weiter ergeht und wer noch aller irgendwie beteiligt ist und wer das in Auftrag gegeben hat, also es schwirren ununterbrochen Mutmaßungen herum. Aber erstaunlich ist, dass in dem ganzen Gewurdel von Mutmaßungen, in dem ganzen Chaos von verschiedenen Meinungen, in einer Frage sich offenbar die überwältigende Mehrheit in Österreich ganz, ganz sicher ist, dass Sebastian Kurz ist der Heilige, der Arme, ja, der da betrogen wurde von seinem Koalitionspartner. Und er ist der Garant für Stabilität. Und in meinen Augen und in den Augen einiger weniger intellektuellen Künstler und so weiter in Österreich, die ja doch auch ein bisschen eine Stimme haben, ja, ist er eigentlich der Schuldige, weil er hat ja das alles erst ermöglicht. Und es ist nicht einmal den Journalisten in den großen österreichischen Medien aufgefallen, wie lächerlich diese Widersprüchlichkeit des Kanzlers ist, der Tag aus, Tag ein, jeden Tag erklärt hat, wie harmonisch die Regierungsarbeit ist, wie perfekt er sich mit dem HC Strache versteht, wie einig sie sich sind im Reformwerk. Und dann tritt er vor die Öffentlichkeit, nachdem der Vizekanzler zurückgetreten ist und sagt, endlich ist der Spuk zu Ende. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich jeden Tag mit dem Vizekanzler und seiner Partei erdulden und ertragen musste. Ja, also was war jetzt? Hat er jetzt wirklich so viele Konflikte mit ihm gehabt und sie nicht gezeigt? Meinungsverschiedenheiten gehabt, aber sie versteckt, dann ist er ein Lügner. Wenn er furchtbar darunter gelitten hat, warum hat er dann immer die Harmonie so betont? Oder er hat gar nicht gelitten, dann hat er wirklich sehenden Auges die Politik ermöglicht, die mit dieser Partei gemacht wurde, bis hin zu den größten Zynismen, bis hin zum Sozialabbau in Österreich mit einem zynischen Wording und so weiter und so weiter.
Ich verstehe, dass Sebastian Kurz bei Ihnen jetzt gerade so im Fokus steht. Auf der anderen Seite höre ich aus Ihren Worten, dass Sie Österreich indirekt zumindest als Bananenrepublik bezeichnen, in der schon lange möglich war, was wir jetzt erst alle auf diesem Video gesehen haben, nämlich dass das Land quasi verkauft werden sollte, wenn man es jetzt oder mal überspitzt kann. Formuliert oder ja. Könnte.
Könnte, ja.
Was haben Sie für Beispiele?
Ja. Schauen Sie, es gibt ja seit spätestens im Jahr 2000, also als zum ersten Mal die Freiheitliche Partei in die Regierung geholt wurde, damals von Kanzler Schüssel, gibt es ja eine ganze Reihe von Korruptions- und Kriminalfällen, die zum Teil heute noch die Gerichte beschäftigen. Ja, das heißt, jeder hat es gewusst. Es gibt, wie soll ich das am vernünftigsten Ihnen in Deutschland erklären, es gibt in Österreich die einheitliche Meinung sozusagen, was die Freiheitliche Partei betrifft, dass die das machen, dass die jederzeit zu dem fähig sind und so weiter. Es gibt nicht, die einen glauben es, die anderen glauben es nicht oder die einen befürchten es und die anderen befürchten es nicht. Der Unterschied in der österreichischen Öffentlichkeit liegt nur darin, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu? Aber inhaltlich weiß jeder Bescheid.
Also was wir zumindest in Deutschland jetzt wahrgenommen haben oder zur Kenntnis nehmen mussten, ist, dass der Schaden, den die Freiheitlichen der Demokratie zugefügt haben, womöglich doch größer ist, als wir das glauben wollten. Etwa durch die Neubesetzung wichtiger Schaltstellen im Innenministerium oder eben beim Verfassungsschutz.
Ja, aber das hat ja auch jeder gewusst. Wie gesagt, die Frage war ja immer nur, stimmt man dem zu oder stimmt man dem nicht zu? Aber was der Kanzler an Zerstörung von politischer Kultur produziert hat, ja, das gehört ja alles erst einmal wirklich von Grund auf diskutiert. Jetzt ist diese Geschichte mit diesem Video passiert, ja? Es ist ihm der Koalitionspartner abhanden gekommen, dem Kanzler. Und was macht er? Er geht hinaus, wäscht seine Hände in Unschuld und nützt die Gelegenheit sofort, um die Sozialdemokraten, die mit dem ja überhaupt nichts zu tun haben, anzupatzen und sagt, er vermutet, dass es aus diesem Eck kommt, würzt das Ganze noch mit einer Portion Antisemitismus, indem er sagt, das ist die Silberstein-Methode, ja, Silberstein, ja, also das ist die Chiffre, da wissen sofort alle Bescheid, der Jud ist schuld, ja. Und die internationale Presse klopft sich vor Vergnügen auf die Schenkel über diesen dummen HC Strache und niemand kommentiert diese systematische Zerstörung von politischer Kultur. Dieses kleine Sticheln, dieses Unseriöse mit dem Antisemitismus spielen, mit den Chiffren, mit der Denunziation des politischen Mitbewerbers, wie man das ja heute nennt, und so weiter. Und das ist es, was eigentlich sozusagen das aufgeklärte und intellektuelle Österreich viel, viel mehr beschäftigt als dieses Video. Das Video ist abgehakt, das haben alle gesehen, das hat dazu geführt, dass der Vizekanzler zurücktritt. Aber das ist doch ein Kultursender, mit dem ich jetzt rede. Und deswegen möchte ich Sie noch einmal nachdrücklich daran erinnern, es ist viel mehr als eine Regierungskoalition zerstört worden. Wir erleben den schleichenden Prozess der Zerstörung jeglicher politischen Kultur in Österreich.
Und ein Thema, an dem man das tatsächlich wahrscheinlich festmachen kann, ist der Umgang der Freiheitlichen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort haben sie tatsächlich schon massive Spuren hinterlassen, wie wir hören, indem ein als rot geltender Chefredakteur ersetzt wurde und Schwarz-Blau im Stiftungsrat des ORF nun eine Zweidrittelmehrheit besitzt. Laut der österreichischen Kollegen war und ist ganz offensichtlich das erklärte Ziel der FPÖ, kritische Stimmen in den Sendern zum Verstummen zu bringen. Was davon haben Sie als kritischer Kopf wahrnehmen können?
Genau, was Sie sagen. Ja. Das hat es ja auch in Österreich in der Geschichte der Zweiten Republik vor dem Jahr 2000 und nach dem Jahr 2006, also seit ÖVP-FPÖ-Koalition, nie gegeben, dass ein Politiker in einem Fernsehinterview einem Redakteur offen droht. Wenn Sie mich weiter so interviewen, das wird Konsequenzen haben. Ja? Mhm. Und da sind wir wieder ist beim typisch Österreichischen, bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass in der Bundesrepublik Deutschland, wenn sowas denkbar wäre oder vorkommen könnte, ja, das sehr, sehr dezent im Hintergrund gemacht wird. Aber nicht vor laufender Fernsehkamera. Dieses öffentliche Zeigen, ja, dieser Glaube, die Macht zu haben, vollkommen unanfechtbar zu sein, so dass man überhaupt nichts mehr verschleiern muss. Das ist das Spezifische in diesem Erosionsprozess der politischen Kultur in Österreich. Und was ist da passiert, als dieser FPÖ-Politiker dem ORF-Journalisten gedroht hat? Ja? Jeder hat gesagt, ja, wir wissen das doch. So ist es eben bei uns. Ja. Und jeder hat ja auch gesehen, wie die Umfärbungen passieren in den Ministerien, bei den Medien, auch wie sich bei einzelnen Medien Journalisten so plötzlich umgedreht haben, ja, und gesagt haben, na gut, die Macht ist es dort. Ich muss das Vorzimmer wechseln, in dem ich heute in Zukunft sitze.
Robert Menasse, Sie haben vor ganz kurzer Zeit in einem Zeitungsinterview eine interessante historische Begründung für diese latente Anfälligkeit auch Österreichs für, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, faschistische Ideologien erwähnt. Wollen Sie uns die erzählen?
Das ist ganz einfach. Österreich hat ja im Gegensatz zu Deutschland zwei Faschismen erlebt. Einen hausgemachten, den Austrofaschismus und dann eben den Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus wurde nach 1945, also nachdem er militärisch besiegt war, aufgearbeitet und man kann sagen, halbherzig, nicht halbherzig, aber es wurde entnazifiziert und es war klar, das war Verbrecherbande und das darf sich nicht mehr wiederholen. Aber der Austrofaschismus, der wurde nie aufgearbeitet, von dem gab es nie eine politische Distanzierung in diesem Land, ganz einfach, weil der austrofaschistische Kanzler und Führer Dollfuss war ein Gegner Hitlers. Und da hat man so getan, als wäre das ein Widerstandskämpfer gewesen, weil er ja gegen Hitler war, als wäre ein konkurrierender Faschismus nicht auch Faschismus. Und auf diese Weise ist es gelungen, nach 1945 mit dem Abhaken vom Nationalsozialismus zu sagen, nein, aber der Austrofaschismus war in Wirklichkeit ein Patriotismus. Und Patriotismus heute in Österreich ist das Synonym für austrofaschistische Mentalität, ja, austrofaschistische Sehnsucht nach einer bestimmten Form von schlampiger, autoritärer Politik. Und das zeigt sich ja regelmäßig, das kommt ja immer wieder hoch. Und darum gibt es auch in Österreich kein Schuldbewusstsein, wenn man so ein bisschen beim Alltagsfaschismus wildert und dort also auch seine Stimmen einsammelt wenn man faschistoide Politik macht, ja, zum Beispiel, wenn in der Asyl- und der Migrationsfrage, wenn der Innenminister zum Beispiel sagt, wir müssen die Menschenrechte evaluieren. Ich glaube, dass wir die nicht mehr brauchen. Das erschwert nur unsere Politik. Ja, und dann die Menschen im Bierzelt dazu jubeln, verstehen Sie? Das meine ich, das ist die Kontinuität vom Austrofaschismus. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass die Menschen, wenn man ihnen sagt, ihr seid Nazis, zu Recht entrüstet sind, weil sie sind keine Nazis. Sie sind keine Nazis, sie sind Austrofaschisten und das ist schlimm genug.
Um auch mal einen Begriff aus der Kulturwelt in unser Gespräch einzuführen, das Narrativ der Rechten lautet ja im Grunde, Sie haben Migrationspolitik erwähnt, Europa schützen vor dem Ausverkauf durch die liberale Demokratie. Und damit greift man natürlich Ängste von Menschen auf, die sich bedroht fühlen von der Migration, vom globalen Kapitalismus, vom wirtschaftlichen Abstieg angesichts großer Probleme, vor dem Klimawandel etc. etc. Wie kann man Ihrer Ansicht nach diese Menschen denn dazu bringen, wieder an Europa zu glauben, nachdem, und das sehen wir vor allem in den Ländern Osteuropas, wenn wir jetzt den Blick weiten, ja schon so viele Menschen den Thesen der Rechtspopulisten Glauben schenken?
Es wäre ganz einfach. Es müssten die Parteien der Mitte, also die, die wir als solche bezeichnen, ja, den Mut haben, nicht in Konkurrenz zu den Rechtsextremen und Rechtspopulisten zu treten im Kampf um Wählerstimmen, sondern sie müssten den Wählern etwas anderes anbieten. Ja, und das tun sie nicht. Und in Österreich zum Beispiel, ich habe es ja auch in Deutschland, ich bin ja viel in Deutschland unterwegs, da sehe ich das ja genauso. Die Mitte und die Linken, die sitzen genauso in der Nationalismusfalle. Was versprechen sie? Wir schützen den nationalen Arbeitsmarkt, wir schützen das nationale Sozialsystem. Wählt uns, damit wir eine starke österreichische oder deutsche oder tschechische oder was auch immer Stimme im Europäischen Parlament haben. Und das ist kein Angebot, das ist die falsche Konkurrenz. In Wirklichkeit müsste man den Menschen einfach ganz sachlich, aber schon mit Engagement erklären, dass wir viele große Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht alleine innerhalb von nationalen Grenzen lösen oder in irgendeiner Weise managen können. Alle großen Probleme, vor denen wir stehen, alle Herausforderungen sind längst transnational. Und dafür brauchen wir Gemeinschaftspolitik. Und das kann man doch erklären. Das kann doch nicht sein, dass alle Politiker von ganz rechts bis ganz links die Wähler für so blöd halten, dass sie das nicht verstehen können. Aber wenn die Wähler nie was anderes hören als wir wollen starke nationale Politik machen. Und wenn nur den Wählern versprochen wird, wenn der uns wählt, dann seid ihr Herr im eigenen Haus. Das ist immer diese Phrase. Die Nationalisten glauben, dann sind die Menschen Herr im eigenen Haus. Und man muss den Menschen sagen, die, die euch das versprechen, die sagen euch nicht dazu, dass ihr nie in der Belletage wohnen werdet in diesem Haus. Und umgekehrt können wir durch Gemeinschaftspolitik auch sozial und gesellschaftlich viel mehr erreichen. Ja, zum Beispiel, wenn wir nur damit anfangen, zum Beispiel die EU zur Fiskalunion weiterzuentwickeln, was höchste Zeit wäre, und damit also erreichen, dass die großen Konzerne Steuern zahlen. Das ist ja Geld, das auch im nationalen Budget ja heute fehlt, wenn die keine Steuern zahlen. Und deswegen muss ja ununterbrochen der Gürtel enger geschnallt werden. Alle werden immer reicher und alle müssen gleichzeitig, die Bevölkerung, die Wähler, müssen ununterbrochen den Gürtel enger schnallen. Es würde die Mindestsicherung in Österreich gekürzt. Ja? Und das spüren am meisten die, die diese Parteien gewählt haben. Ja? Also man müsste einfach ganz offen reden und ein seriöses Angebot machen, statt mit nationalen und nationalistischen Parolen in Konkurrenz treten zu den Rechtsextremen. Und die Menschen sind ja auch in einer Frage nicht dumm. Wenn ein Sozialdemokrat erklärt, wir schützen zum Beispiel den nationalen Arbeitsmarkt, wir schützen das nationale Sozialsystem, wir erlauben keine Einwanderung von Ausland und so weiter in unser Sozialsystem, dann sagen die Menschen ja zu Recht, ich habe nicht vergessen, ihr habt gestern noch die Internationale gesungen. Wir glauben euch nicht. Ja? Also das heißt, Sozialdemokraten, die bürgerlichen Parteien, die Linken müssten sich wieder an ihre eigentlichen Programme und an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern. Ich glaube, dann hätten die Rechtsextremen wenig Chancen.
Nun hat Robert Menasse die SPD in Deutschland zumindest mit Europa ist die Antwort einigermaßen richtig und auch ein bisschen poetisch Wahlkampf betrieben. Und es gibt eine ziemlich große Riege deutscher Intellektueller für die Aktion für mehr Demokratie von Klaus Steck und Johanno Strasser, die die Europäische Union in ihrer Existenz tatsächlich bedroht sehen durch Nationalisten und durch deren egoistische Interessen, die eben Abschottung predigten und Feindbilder schürten. Wie wichtig, glauben Sie, sind solche Stimmen heute Ihrer Ansicht nach?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Künstler, Künstlerinnen, Intellektuelle eine Aufgabe heute haben, also eine viel, viel größere und wichtigere Aufgabe als zuvor, zumindest in meiner Lebenszeit, ja. Weil sie die Letzten sind, die immer wieder an die Grundlagen einer liberalen und zivilen Demokratie erinnern. Vielleicht liegt es auch daran, dass Künstler die einzigen sind, die in dieser getriebenen, immer schneller werdenden, immer repressiver und größeren Druck ausübenden Welt die einzigen sind, die noch Zeit haben, nachzudenken, die einen halben Tag im Kaffeehaus sitzen können zum Beispiel. Vielleicht kommt man da eben auf bessere Gedanken.
Und die einen anderen Standpunkt einnehmen, sozusagen qua Berufung. Ja. Was ist für Sie, Robert Menasse, europäische Kultur?
Europäische Kultur ist für mich die beglückende Einsicht in den Reichtum, den die europäische Vielfalt bietet. Europäische Kultur ist der Austausch, ja, ist die wechselseitige Befruchtung von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Mentalitäten und eben die Einsicht, dass das eigentlich unseren Reichtum, unseren kulturellen Reichtum ausmacht. Im Gegensatz zu den Nationalstaaten, die ja immer versucht haben, sowas wie eine einheitliche Kultur, nationale Leitkultur, nationale Identität herzustellen und alle daran gescheitert sind. Es sind ja alle Nationen auch an dieser Frage gescheitert. Ich gebe nur ein Beispiel oder zwei. Der Norditaliener wird nie so ticken wie ein Süditaliener. Ein Norddeutscher nie wie ein Bayer. Also es hat ja nie funktioniert, nationale, einheitliche Kultur, einheitliche Identität herzustellen. Und die EU ist jetzt das erste politische System, das erste politische Projekt, das diesen Anspruch gar nicht mehr hat, sondern im Gegenteil sagt, wir wollen eine möglichst breite Vielfalt und wir haben sie auf diesem Kontinent. Und die ist historisch gewachsen. Und damit zu leben und von ihr zu leben, ist die europäische Identität und die europäische Kultur.
Und was wünschen Sie sich für Österreich und für Europa in diesen Tagen, in denen das Grundgesetz in Deutschland 70 Jahre alt geworden ist, in denen wir europäisch wählen gehen oder für Europa wählen gehen und in denen Ihr Land, Österreich, sagen wir mal Österreich, von einem Skandal erschüttert wird, der auch historische Dimensionen annimmt?
Ja, und der gleichzeitig aber sehr viel Einblick in die Realität gibt. Also wenn Sie mich nach der Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag fragen, dann sage ich Ihnen als Österreicher, europapolitisch ist diese Wahl in Österreich vollkommen unerheblich, weil es unerheblich ist, ob ein oder zwei Freiheitliche in diesem Parlament mit über 700 Abgeordneten sitzen. Diese sogenannte Europawahl wird nichts anderes sein in Österreich als ein innenpolitischer Stimmungstest. Und deswegen leider Gottes also für europapolitische Diskussionen in diesem Land eigentlich schon wieder verloren. Mhm. Aber was ich mir grundsätzlich wünsche, ist in der Einsicht, dass man das europäische Projekt nie mit großen, kühnen Schritten weiterentwickeln kann, dass wenigstens ein paar kleine wieder in der nächsten Legislaturperiode gelingen und dass die Diskussion klarer und produktiver wird, dass die Debatten nicht mehr von Klischees und Vorurteilen bestimmt werden, sondern wirklich von programmatischen Überlegungen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir den gesellschaftlich erarbeiteten Reichtum gerecht verteilen? Wie wollen wir Sicherheit gewährleisten? Und all diese Fragen, die die Menschen bewegen und von denen ich überzeugt bin, dass wir sie nur gemeinsam lösen können. Aber dazu erfordert es einige weitere Schritte, die ich in meiner Lebenszeit gerne noch erleben würde.
sagt der österreichische Schriftsteller Robert Menasse über Europa und Österreich. Wir haben das Gespräch am Freitag aufgezeichnet. Hier geht's jetzt weiter mit Kultur heute. Und am Mikrofon dankt für Ihr Interesse Karin Fischer.